Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben Ketzen, das auch. Ein Mann der Waffel, die Weise verrückt.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Sprung in der Schüssel. Heute dabei ist Katja, Ulrike, Daniel, Konstanze, Felix und ich, Sandra. Heute haben wir das Thema Angst ausgelost. Was fällt euch dazu ein?
Bei Angst fällt mir Lampenfieber ein. Bei Angst fällt mir auch Verstummung ein. Angst, was Falsches zu sagen. Angst, nicht verstanden zu werden. Auch zittrige Knie fallen mir dabei ein.
Mir fällt noch Aufregung dazu ein. Und ich erinnere Angst auch als Hinweisgeber. Also, dass es da ein Thema gibt, dem ich mich widmen kann. Darf.
Daniel, du hattest angesetzt.
Ja, ich wollte sagen, da gibt es viele Facetten. Also was mir einfällt zum Thema Angst ist, dass man, wenn man sich der Angst stellt, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, was auch immer das für eine Angst ist, dass man da durchaus die Perspektive erweitern kann und auch gestärkt daraus hervorgehen kann. Das ist das, was mir einfällt.
Ja, das stimmt, das erinnere ich auch. Also dieses Angst vorm Autofahren zum Beispiel, Autofahren lernen am Anfang und dann stolz wie Bolle, als ich es konnte und dann die Freiheit nutzen. Ne? Das erste Gedanke, der kam, war Tatsache, nicht haben wollen. Lieber nicht. Und mit dem, was ihr jetzt sagt, ja, Tatsache. Also da ist das Adrenalin hat ja auch was Belebendes, was dann auch bei einer bestimmten Form von Angst auch kommt. Es kann auch dieses Lähmende, so eine lähmende Angst sein, wo man dann in die Trauer geht. Da finde ich, ist Trauer irgendwie dicht dabei. Aber es gibt eben auch diese fast berauschende Angst, die dieses Adrenalin auslöst. Also es gibt tatsächlich mehrere Varianten da.
Da kann ich gut mitgehen. So das Thema lebende Angst kenne ich auch. Jetzt weniger die Angst vor so einer bedrohlichen Situation. Ich würde so als lähmende Angst eher so vielleicht das Thema Angst vor der Angst nehmen. In diesem Sinne, dass es eine Angst gibt, die mich dazu bringt, in gewissen Situationen oder gewissen Angstzuständen überhaupt nicht ins Tun zu kommen. Und das ist eigentlich die Phase, die ich am unangenehmsten finde, weil damit einfach so eine Art Bewegungslosigkeit, vielleicht auch so eine Art Ohnmacht entsteht, wo ich dann viel Kraft brauche, die zu überwinden. Und wenn ich es dann aber tue, dass ich im Prinzip ins Tun komme, dann flutscht es, also im Sinne von, dann bewegt sich einfach was, dann kann sich was verändern, dann kann was Neues entstehen, dann kann sich Altes auflösen. Aber diese Phase ins Tun zu kommen, da gibt es schon Situationen, wo ich mir persönlich schwer tue.
Hattet ihr mal die Situation, dass ihr dann ins Tun gekommen seid und dachtet, hätte ich es bloß nicht gemacht?
Oh ja.
Ja.
Klar.
Also das wäre für mich ein Hinweis, dass die Angst berechtigt ist. Und nicht im Sinne von, das ist was, was man überwinden muss und da muss ich jetzt drüber und nee, mein innerer Schweinehund und so, sondern Tatsache, im Ernst jetzt, nicht machen.
Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Ängste. Also es gibt eine so ansozialisierte Angst, die ist gar nicht meine. Das heißt, mir wird eingeschärft aus bestimmten Gründen, die mit Erfahrungswerten oder Angstzuständen von Bezugspersonen zu tun hat, bestimmte Dinge nicht zu tun, weil sie gefährlich seien. Das ist so eine Möglichkeit. Die zweite Situation ist ja, mir ist das, was du sagst, ich habe ein Risikoverständnis. Und mir ist klar, das ist durchaus sinnvoll. Also wahrzunehmen, über eine achtläufige Straße rüber zu gehen, die tatsächlich in der Rush-Hour sich befindet, das ist eventuell, ja, gibt es ja so ein paar Bilder in Paris da, an diesem Torbogen, wo das manche Leute also zeigen, wie schwierig das ist, tatsächlich darüber zu gehen. Und das ist halt, wo ich sage, okay, das kann ich einschätzen mit meinen eigenen Erwartungen, Erfahrungen, Gehgeschwindigkeit und dem, was ich mir zutraue. Und da ist Angst ganz sinnvoll. Dann gibt es ja Angst als eine komplett körperliche Reaktion, die ich eventuell gar nicht greifen kann. Das heißt, ich habe eine Pulsbeschleunigung, eine Atembeschleunigung, was auch immer, Schweißausbrüche, das geht ja in jede Richtung erstmal. Und ich benehme wahr, dass jetzt was los ist, ohne dass ich weiß, was los ist. Das heißt, das, was ihr vorher hattet, war ja eine wissentlich klare Idee von der Angst. Gibt aber auch Ängste, die ich erlebe, ohne dass ich weiß, worum geht es denn gerade. Das heißt, ich habe schon eine körperliche Reaktion, eventuell eine eigene Erinnerung oder aus dem Ahngedächtnis, aber ich habe noch gar keinen Zugriff auf das, wovor ich Angst habe. Und dann gibt es diese Situation, wo ich tatsächlich merke, ich habe Erfahrung gesammelt, da ist mir was nicht geglückt, deswegen habe ich Angst vor der erneuten Situation und dann ist es eigentlich eine Lernangst. Also lerne ich das jetzt oder scheitere ich? Das ist ja eine 50-50-Variable. Also wenn wir über Angst reden, sollten wir zumindest anfangen, zu die Säulen der Angst erstmal anzugucken und eventuell zu gucken, über welche Form der Angst reden wir denn gerade, weil sonst, glaube ich, fangen wir an, im Mischkontext zu landen.
Das, was du gerade meintest, Ulrike, also Angst, dass sich etwas wiederholt, weil ich schon mal daran gescheitert bin, ist das dann die Angst, aus der Komfortzone rauszukommen, also lieber nichts zu sagen, wenn ich jetzt bei Verstummung bleibe, weil das schon mal für unangebracht, gehalten wurde? Ist das dann so eine Angst, aus der Komfortzone rauszukommen oder bevor ich aus der Komfortzone rauskomme und mich dem neuen Thema stelle?
Na, ich glaube, die Komfortzone ist an der Stelle noch gar nicht das Thema, sondern ich nehme ja zuerst wahr, dass ich jetzt tatsächlich im Sinne meiner eigenen Zeitzeugenschaft jetzt besser wäre, ich würde kommunizieren. Ich weiß aber auch, mein Gegenüber ist auf diese Art der Kommunikation nicht scharf. Und jetzt fängt ja ein Abwägungsprozess erstmal ab an. Das hat ja sehr viel mit dem zu tun, wie mündig bin ich und wie belastbar bin ich selber in dem Moment? Habe ich im Gegenüber jemanden, der über Machtverhältnisse über mich verfügt? Oder ist es, ich sag mal, jemand, der gleichwertig ist oder ja, wo es gar keine Bezugsrahmen gibt? Das heißt, die Komfortzone ist für mich ja noch nicht also in der Entsprechung vorhanden, wenn ich gar nicht in einem Machtkonstrukt bin. Die verlasse ich ja erst, wenn mir klar ist, oh, jetzt was zu sagen, könnte ein Echo erzeugen, was bei mir etwas auslöst. Das heißt, ich habe nicht eine Angst, was zu sagen, sondern ich habe tatsächlich Angst vor der Wechselwirkung. Und damit spiele ich ja dem anderen Macht in die Hände.
Ja, das kenne ich.
Und erst dann entsteht ein Verstummen, wenn ich diesem Machtverhältnis glaube, ohne es zu überprüfen. Und daraus erst ergibt sich im Weiteren die Angst, weil ich habe diese Entscheidung ja schon getroffen. Das heißt, es entsteht ein Weg durchgehen. Ich wiederhole eine Entscheidung und irgendwann glaube ich der Angst, obwohl ich sie selbst inszeniert habe, weil sie natürlich auch eine wunderbare Entscheidungsgeberin ist. Man kann sich hinter Angst prima verstecken. Es ist ja nicht nur eine unangenehme Zone, es ist auch eine unglaublich gute Komfortzone zu sagen, oh, das lasse ich mal, da habe ich Angst.
Also da kann ich beides sehen. Also ich kann sowohl die Komfortzone sehen als auch dieses so risikobehaftete, ich lasse das mal lieber. Was mich interessieren würde, wie ist die Angst in der Komfortzone, beziehungsweise wenn ich aus der Komfortzone rauskomme?
Es ist ja noch gar nicht entschieden, ob dann Angst wartet.
Das ist
Es ist ja
richtig.
nur die Angst vor der Angst. Es ist ja nicht überprüft. Also in dem Beispiel, was du jetzt gerade, Konstanze, beschreibst, ist die Angst nicht überprüft. Ich müsste ja zuerst eine Überprüfung starten.
Ich hatte mir das gerade so vorgestellt, dass die Überprüfung dann durch diesen Widerhall kommt. Aber du meinst, die Angst kommt bereits vor dem Handeln.
Also Daniel hatte die großartige Idee vor einigen Folgen, er wollte ein italienisches Eis essen. Aber natürlich war das ein Weg aus dem Frankenland zu einer italienischen Eisdiele zu fahren oder sich auf den Weg zu machen, zumal es nicht eine irgendeine war, sondern es war eine ganz spezielle Eisdiele. Und die Grundidee ist ja jetzt zu verstehen, okay, er hat jetzt mit sich eine, ich weiß nicht, ich nehme an, noch unerfüllte Verabredung, er und die Eisdiele. Er hat sie schon
Nein,
erfüllt.
nein, aber sie ist terminiert. In 2 Wochen werde ich dort sein.
Genau, also noch ist es eine unerfüllte, ja, Verabredung mit sich selber. Er hat inzwischen einen Termin, dass er in 2 Wochen dieses Eis isst. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wie wir das alle in unserem Leben kennen. Wir würden das gerne machen. Und wenn jetzt Daniel noch keinen Termin hätte, wäre das Beispiel perfekter. Aber so ist es. Also wenn er sozusagen eine Verabredung hat und jetzt wird geschoben. Da kommt ein Geburtstag von einem Kind oder von einem Elternteil oder ein beruflicher Termin und so weiter. Und irgendwann kommt diese Unklarheit zu uns. Kann ich das eigentlich machen? Kann ich so einen weiten Weg für ein Eis auf mich nehmen? Da ist ja ganz schnell was im Selbstwert und gleichzeitig hinter dem Selbstwert steht auch der Selbstzweifel und Selbstzweifel hat mit Angst zu tun.
Angst zu versagen
Nein, also diese
oder
Angst, darf
Angst,
ich.
das nicht mir zu gönnen.
Ja. Es hat nichts mit Versagen zu tun, sondern ich versage mir einen Genuss, weil der ja mit einem Aufwand einhergeht und dieser Aufwand hat in unserer Kultur einen Stellenwert.
Genau.
Ja, also sich vorzustellen, aus Franken nach Italien zu einer Eisdiele zu fahren, also ich bin ganz vorsichtig, ob ich nicht auch denken würde, ein bisschen irre.
Und das würde ich tatsächlich als Unkomfortzone bezeichnen. Also wir haben
Genau.
die Komfortzone, ich brauche mich nicht bewegen, weil ich eine Ausrede habe. Ich habe diese physiologische Angst vielleicht von einer kritischen Situation. Und diesen Zustand würde ich als Unkomfortzone bezeichnen, weil ich mich eigentlich von einem Genuss, von einem mir schönen Erlebnis zurücknehme, aufgrund dieser Angst, die auch immer welchen Grund hat. Was weiß ich jetzt, es gehört sich nicht dahin zu fahren. Ich gestehe mir das nicht zu, aus Selbstwert, wie es der Irgi gesagt hat, oder was auch immer. Und das würde ich als Unkomfortzone bezeichnen.
Genau, und da gibt es ja dann noch diese Nachhaltigkeitsgedanken, die ja in unserer Kultur inzwischen eine große Rolle spielen, ja, wie viel Kilometer für ein Eis, wie sinnig oder unsinnig ist das, was da ganz schnell auf so einem moralischen Kontext landet und wo es gar nicht mehr um das Grundbedürfnis geht, sondern um eine Verschiebung. Das ist wie diese Flugscham, die wir kennen, wo Leute sich nicht mehr trauen zu sagen, dass sie in Urlaub fliegen zum Beispiel. Ja, oder in bestimmte Einkaufssituationen, wo Produkte eingekauft werden, die eben nicht so social-like sind, also so, wo nicht so gefällig sind. Und deswegen glaube ich, dass Angst ganz unterschiedliche Facetten hat und wir damit eine Option haben, herausgefordert zu sein, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Und ich rede jetzt nicht von der Angst bei einer Gefahr, die wir tatsächlich als reale Gefahr wahrnehmen, sondern erstmal bei all dem, was aus dem sozialen Kontext wir als Angst kennen.
Also so eine Angst vor Beschämung und aus der Gesellschaft zu fallen oder aus der Zugehörigkeit. Und das hat mit Selbstzweifel zu tun, habe ich das jetzt? Ja. Weil wenn ich meinen Standpunkt klar habe, nicht an mir zweifle und meinem Ziel oder Wunsch oder was auch immer.
Genau, die Frage ist ja, ist es möglich, einen eigenen Standpunkt zu haben, ohne den Standpunkt so zu erhöhen, dass ich sage, ich habe recht? Sonst erzeuge ich ja Angst beim anderen. Das heißt, tatsächlich den eigenen Standpunkt zu kennen und zu artikulieren. Und dann zu gucken, okay, ist es ein Standpunkt, den andere mit mir teilen oder den mein Gegenüber teilt? Wird mein Standpunkt erweitert, abgelehnt? Und schaffen wir es, den Standpunkt abzulehnen, aber nicht die Person.
Das ist sehr diffizil tatsächlich. Und
Das ist ja
bitte.
das, was wir im Podcast, finde ich, gut schaffen. Wir sind ja nicht immer einer Meinung. Ja, also jeder von uns hat Facetten und wir sortieren miteinander Standpunkte und stellen eigene Standpunkte öffentlich in die Diskussion. Ja, und unsere Zuhörenden können entscheiden, ob sie das gutheißen, ob sie das ablehnen, ob sie dem folgen, ob es eine Erweiterung ist, eine Verengung ihrer eigenen Position, was auch immer. Und ich glaube, das ist das, was wir also selbst oft am schwierigsten erleben, ein Angebot an Standpunkt zu haben. Also mein Standpunkt ist ein Angebot und keine Verpflichtung.
Weil der Pluralismus so schwierig zu halten ist.
Ja.
Wenn du recht hast, muss ich falsch liegen. Wenn ich diese Idee habe, dann wird es sofort schwierig, die Zugehörigkeit in der Gemeinschaft zu wahren oder das Ja zum anderen zu wahren und Nein zum Standpunkt zu geben.
Und dafür brauche ich eine saubere Artikulation zwischen Standpunkt und Person. Und dadurch würden angstfreie Räume entstehen. Und
Schön.
schaffe ich das? Also ich bin hängen geblieben bei meinen Standpunkt nicht zu erhöhen. Also was heißt das?
Diese Grundsituation, dass wenn wir miteinander ringen oder wenn wir über jemanden sprechen, mit dem wir im Kritikpunkt sind, dann kann uns ja passieren, dass wir sagen, ja, der hat sie doch nicht mehr alle oder die hat sie doch nicht mehr alle. Und das ist genau der Punkt. Ja, zu sagen, es fällt mir schwer, da Bodenhaftung zu behalten, wäre Größe.
Ich bleibe bei mir und rate dem anderen quasi keins über. Also dieses, der hat sie doch nicht mehr alle, wäre ja eins überbraten und das andere, mir fällt es schwer, Bodenhaftung zu behalten, ist bei mir bleiben. Danke.
Und dazu braucht es eine Ortskenntnis des eigenen Standpunktes, weil der angstfreie Raum entsteht, wenn ich tatsächlich in der Kommunikation den Unterschied zwischen Sache und Person hinbekomme. Das ist nicht du siehst es so, ja, sondern ich höre für dich und dann muss ich erstmal mit einer Frage, ja, könnte das ist es so oder so. Und die Schwierigkeit ist in dem Moment, wo ich sage, für dich ist es so, ist Sache und Person verknüpft. Und dann wird es ganz eng. Und auf einmal befinden wir uns in sprachlichen Kriegszuständen und tatsächlich geht es um nichts. Weil alle sehen sich nach Anerkennung und hätten gerne Positionen, die miteinander geteilt wird. Tatsächlich kann ich Positionen teilen, ohne der gleichen Meinung zu sein.
Für mich ist dieses mich erhöhen die andere die Richtung von, ich werte den Standpunkt mit der Person ab. Ich überhöhe meinen eigenen Standpunkt und lehne quasi damit, um nicht vom anderen abgelehnt zu werden, lehne ich gleich den ab. Dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Und das ist aber immer noch das Phänomen, wir haben zwei Standpunkte, die nicht zeitgleich existieren dürfen. Also nicht Pluralismus.
Das ist das, was ich mit diffizil meine, weil so eine Klärung zu führen, so eine Diskussion empfinde ich als nicht einfach, weil sich da unter Umständen diese Ebenen stark vermischen können.
Naja, und wir dürfen nicht vergessen, also wir haben gelernt, in unserer Kommunikation mit Hierarchien umzugehen. Die erste Hierarchie sind unsere Eltern. Dann haben wir, je nachdem, in welchem System wir aufgewachsen sind, Kindergarten, wir haben Schule. Ja, also wir haben Lehrer, die ja nicht gleichberechtigt mit uns sind, sondern die zu einem System gehörten, in dem Frontalunterricht und Frontalmeinung an der Tagesordnung waren. Und so ist, also ja, so sind wir ja sozialisiert. Es gibt ja wenige von uns, die tatsächlich kommunikativ in der Lage sind, mit ihren Eltern eine Gesprächskultur zu haben, ohne dass man sagt, wir haben eine Diskussionskultur oder eine Streitkultur, sondern tatsächlich, wer hat zu Hause debattiert? Das finde ich total spannend. Also tatsächlich um den Standpunkt miteinander gerungen. Und es gibt ja nicht zwingend den Familienstandpunkt, das haben wir spätestens verstanden. Behaupte ich mal, seitdem wir Geschwister haben. Ja, und anerkannt haben, dass die oft anderer Meinung sind als wir, obwohl sie tatsächlich aus dem gleichen Bezugsrahmen kommen. Und in dem dann doch wieder andere Bezugsräume durch ihre Freunde oder andere Interessenslagen wieder erschaffen haben.
Bei uns hieß es, kannst zwar alles essen, musst aber nicht alles wissen. Also es wurde bestimmte Themen überhaupt nicht besprochen.
Und die Bereicherung ist, mehrere Standpunkte gleichermaßen stehen zu lassen, beziehungsweise die des anderen zu kennen und dadurch eine Gemeinschaft zu schaffen, zu ermöglichen.
Vorsicht, ich verbinde das auf keinen Fall sofort mit, ich schaffe eine Gemeinschaft. Also für mich ist das nicht zwingend eine Verknüpfung. Nur weil ich denjenigen in seinem Standpunkt kenne, bin ich nicht verpflichtet, mit ihm eine Gemeinschaft zu gründen. Da liegt großen Wert drauf. Ich kenne lustige Leute mit vielen lustigen Standpunkten, ich möchte mit denen keine Gemeinschaft gründen.
Okay, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich, wenn ich die Standpunkte kenne, es in vertiefende Gespräche geht oder gehen kann und dadurch etwas Gemeinschaftliches, zumindest zu dem Thema, entsteht.
Das ist ja nicht zwingend nötig. Kann ja genauso gut einen
Okay, ja,
Standpunkt
stimmt.
hören und ganz klar sagen, ich möchte darüber nicht diskutieren oder ich werde darüber nicht diskutieren. Ich höre deinen Standpunkt, ist bei mir angekommen, wo du stehst. Ich persönlich habe einen anderen und ich werde jetzt hier keine Lebenszeit investieren. Ich finde das eine sehr saubere Artikulation.
Ja.
Weil ich habe nicht das Interesse, jeden zu überzeugen.
Mir ging es jetzt gar nicht um Überzeugen zwingend, sondern um sich mitzuteilen und dem anderen zuzuhören.
Dafür brauche ich keine
Wenn
Gemeinschaft.
das verstehe ich.
Das sind für mich, deswegen sage ich Vorsicht, wenn das alles immer weiter zusammenkomprimiert wird, wir haben ein Konglomerat und wissen eigentlich nicht mehr, also was ist eigentlich das, worauf unsere Kommunikation, unser Miteinander berührt, also beruht.
Ist ein Kontakt, na klar, ne? Für in diesem Moment Austausch, aber das macht das nicht zu einer Gemeinschaft.
Ja.
Ja, für mich ist jetzt noch die Frage, das Wort vorher Debattierkuss, das finde ich ja super. Und wenn wir zusammen zu dritt, zwei, drei Jungs in der Sauna sitzen, dann kommt es oft zu hitzigen Diskussionen und dann merke ich, ich will den anderen vom Richtigen überzeugen. Und das funktioniert auch nicht. Und der geht dann in Zynismus und so. Und dann funktioniert es auch wieder nicht. Und es ist total schwierig. Aber ich habe jetzt das noch nie damit verbunden, dass ich dann mich vielleicht überhöhe und ihm Angst mache. Und wie kommen wir dann in ein wirklich gutes Debattieren, ohne zu überzeugen wollen?
Genau, in der Debatte geht es schon darum, von dem eigenen klaren Standpunkt überzeugt zu sein. Es geht aber nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, Standpunkte miteinander zu besprechen. Das ist ja anders als bei einer Diskussion. Bei einer Diskussion geht es darum, tatsächlich Mehrheiten zu bilden. Das ist bei einer Debatte nicht der Fall. Bei einer Debatte kann ich alles artikulieren. Und es geht nicht darum, zuzustimmen oder Zustimmung zu verweigern, sondern es geht darum, die Argumentation in der breitmöglichsten Idee aufzustellen, zu zeigen und diesen Argumenten zu folgen. Und das ist ja das Tolle an der Debatte. Ich kann dem Argument, wenn du mir eins jetzt lieferst, Felix, also ihr sitzt in der Sauna, wie kann das gehen? Und wir reden jetzt darüber, ich kann sozusagen all dem erstmal folgen, ohne dass das mein Standpunkt ist. Das heißt, ich ergründe mit dir deinen Standpunkt und kann dadurch ein ganz anderes Verstehen ermöglichen, als wenn wir sofort in eine Diskussion starten und so, nee, so geht das doch nicht, doch, so geht das ja, wie, ja, da kann man uferlos Zeit mit verbringen und ich glaube, dass viele Leute da nicht genährt raus hervorgehen, sondern oft resigniert. Und wenn es tatsächlich darum geht, Bandbreiten zu ergründen, finde ich eine Debatte viel sinnvoller.
Ja, also, oder dass der eine dann einfach auch verstummt, immer wieder mal und dann ist eh fertig.
Das ist ja dann immer die Frage, was ist das Grund für das Verstummen oder der Grund? Ist es sozusagen tatsächlich kein Argument mehr zu haben? Genervt zu sein, das Gefühl gehabt zu haben, nicht gehört zu werden und so weiter. Ja, wobei das ja Verstummen ist ja erstmal auch ein Anzeiger. Ja, wenn Verstummen aus einer Sorge, aus einer Angst passiert, so wie Konstanze das vorhin zusammengebracht hat, dann ist es ja nochmal eine andere Idee. Dann verstumme ich ja, um einen Konflikt, wie zum Beispiel bei einer hitzigen Diskussion, zu vermeiden oder eben auch um in einem sozialen Gefüge teilzubleiben und dadurch auch keine Angriffe zu erleben oder keine Reibereien, ja, oder Missstimmung und ähnliches. Und das ist die Frage, also wie oft kommunizieren wir tatsächlich mit unserer Bandbreite, die wir zur Verfügung haben, ohne dass wir der Angst die Tür aufmachen oder Sorge haben, dass wir jetzt gleich schlechte Stimmung haben, uns jemand nicht mehr mögen könnte oder wir dann irgendwie eine Weile brauchen oder es hitzig wird oder was auch immer. Und die Spannende ist ja, wie kommen wir an Punkte, aus diesen gelernten Sozialisationen auszusteigen und wieder Freude an dieser Kommunikation und auch an allen Emotionen zu haben. Und in erster Linie ist ja Angst keine Emotion. Das finde ich ja so spannend immer bei Angst. Weil Angst ist eine Reaktion, also eine körperliche Reaktion, die wir sozusagen die bei uns ausgelöst wird durch entweder einen psychischen oder einen physischen Vorgang. Und das lässt sich ja überprüfen. Was passiert bei Angst? Also Puls erhöht sich, Herzschlag erhöht sich, Atmung erhöht sich, um mehr Sauerstoff ins Blut zu pumpen, damit mehr Aufmerksamkeit vorhanden ist, mehr Konzentration da ist, um diesmal alles zur Verfügung zu haben, was wir bräuchten, damit es gelingt. Interessant ist, dass wir das meistens nicht verstehen und gegen uns und unseren Körper arbeiten, indem wir jetzt versuchen, das alles wegzudrücken. Und im schlimmsten Fall entsteht so eine Panikattacke, weil Körper und Ich keine Einheit bilden. Weil tatsächlich der erste Impuls, also ich rede jetzt nicht von einer realen Gefahr, wo klar ist, jetzt weg, ja, Fluchtreflex, total sinnig, sondern wo ganz klar ist, ich müsste doch erstmal überprüfen, wovor ich jetzt Angst habe. Also im Sinne überprüfen, wahrnehmen, was ist da? Und nicht eine Handlung setzen, bevor überhaupt geklärt ist, was ist denn los?
Aber gerade dieses Thema klären, was los ist, ist ja unter Umständen auch schon so eine erste Schwelle.
Ja, und ich glaube, dass aber ein Großteil unserer Angst aufgrund einer Illusion passiert. Also eine der Lieblingsgeschichten eines Lehrers von mir, von den indigenen Völkern, war, dass er also in der Prärie alleine unterwegs war und die hatten ihm vorher alle eingeschärft, ey, Achtung, die Bären sind raus, die sind hungrig, hüte dich vor Bären. Und irgendwann sieht er in der Ferne einen Bär und kriegt Riesenangst und alles. Und bei genauerem will dann weg und Turm und weiß aber nicht so richtig, wie er das macht. Und erst als er sozusagen die Stimme hört, sieht er, dass es der Onkel ist in einem Mantel aus Bärenfell. Das heißt, er wäre vor seinem eigenen Onkel weggerannt und hätte gedacht, ja, Gott sei Dank hat er keine Waffe bei gehabt. Das kann man sich ja auch noch mal hochdenken. Das heißt, wir glauben, dass wir etwas sehen, weil wir gewarnt worden sind. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sowas zu überprüfen. Und ich glaube, dass wir viele, viele Ängste haben vor Situationen, weil wir Erfahrung gesammelt haben, dass etwas nicht so war, wie es vielleicht unsere Eltern, Lehrer oder Partner zufriedengestellt hat. Und seitdem glauben wir, dass wir das so nicht können. Dabei ist überhaupt nicht geklärt, ob es uns zufriedengestellt hat. Ja, und wir leben ja in Situationen, wo sich auch unsere Art vor Ängsten, allein in unserer Art der Entwicklung dieser Zivilisation völlig verändert. Ja, also wir haben keine Angst mehr so gravierend vor Feuer oder Feuerverlust, ja, wie das vielleicht in den Höhlen der Steinzeit noch war. Wir haben wahrscheinlich ganz andere Ängste jetzt, wo es viel mehr um Cybermobbing und was weiß ich geht, ja. Also das ist etwas, wo ich sage, wir haben auch immer wieder innerhalb unserer Kultur Verschiebungen, ja, was Ängste angeht. Ja, kaum jemand von uns wird noch, weiß ich, so viel Holz hacken, dass er da irgendwie eine Bedrohung für irgendeinen Finger hat. Ja, das Holzhacken ist so gut wie aus unserem Kulturkreis verschollen. Also da gibt es sicher noch einige Leute, die das machen, aber es entspricht nicht mehr der Alltagstätigkeit, wie wir es noch vor 50, 60, 70 Jahren. Das ist einfach unter. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr schnell sehr viele Veränderungen haben und damit natürlich auch immer wieder uns mit neuen Dingen auseinandersetzen dürfen, und das ist ungewohnt. Und ich glaube, da haben wir unterschiedliche Erfahrungen zu dem, wie schnell lernen wir, wie gut lernen wir, wie erfolgreich lernen wir und was ist überhaupt erfolgreich lernen? Wann gilt eine Sache als gelungen? Ja, das hat ja was mit der meiner Leistungsträger-Idee zu tun. Wie muss es sein, damit es dann so gut geht oder so ist, dass ich sagen kann, ja, das habe ich gut gemacht. Ja, da können wir ja relativ schnell jeder für uns gucken, wann wir das letzte Mal zu uns selber gesagt haben, haben wir gut gemacht. Und wenn wir das nicht zu uns sagen oder zu uns denken oder in uns denken, dann entsteht meiner Meinung nach auch eine größere Angriffsfläche für Ängste im Außen.
Das würde ich gern besser verstehen.
Wenn du, Daniel, in dir gesättigt und gut gesaved bist, also einen sicheren Ort in dir hast, wo du weißt, so wie du angelegt bist, bist du in Ordnung mit allen Macken, Ecken, Kanten, Fehlern, Großartigkeiten und so weiter. Und du sozusagen dieses Gleichgewicht in dir trägst, dann
Ja.
kann jemand zu dir sagen, was hast du denn da gedacht? Da völlig außen vor. Und auch noch ein ganz konkretes Beispiel. Ja, nutzen, und das wird eventuell zu einer Fehleridee oder Fehlerkontrolle führen, also anzuerkennen, erstmal stimmt es nicht, und es wird dich nicht so weghauen. Wenn du aber insgesamt schon defizitär aufgestellt bist, geringes Selbstwert, wenig Eigenakzeptanz, wenig Wissen um Gaben, Talente, Rollen und natürlich auch wenig Frieden mit den eigenen Verfehlungen unseres Lebens, die haben wir ja alle angesammelt. Dann kommt jemand mit so einem Satz ganz schnell zu dir durch auch deinen Schutz, und auf einmal kippt eine Situation und du denkst, du bist nichts wert, du hast alles falsch gemacht und so weiter. Und da ist dann diese Verallgemeinerung aus einer Situation, nie gelingt mir was, immer geht alles falsch, ganz schnell passiert. Und es verselbstständigt sich.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut und freut mich gerade, weil das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Hatte da vor 2 Wochen so eine Situation und das habe ich gut gelöst. Nach der Definition bin ich gerade, freut mich gerade.
Genau, und wenn jetzt noch du den richtigen Weg korrigierst, also wenn du für dich sagen kannst, du bist auf dem Weg, ja, dann wäre das tatsächlich Pluralismus, weil wenn du auf dem richtigen Weg bist und ich nicht auf deinem, könnte das auf einmal ganz schön eng für mich werden.
Richtig, ja.
Wobei, Daniel, du bist in 2 Wochen zu einer Eisdiele in Italien unterwegs. Also ich müsste noch mal darüber nachdenken, ob dich doch du den richtigen Weg hast.
Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja.
Was mir gerade noch so durch den Kopf geht, ist dieses, es braucht ja dann ein kurzes Innehalten, um zu überprüfen, ist das, was ich als Angst wahrnehme, überhaupt, wenn man jetzt von richtig oder falsch, ist es eine Angst? Oder ist das, was mir gesagt wurde, überhaupt richtig? Bedarf ja ein kurzes Innehalten, diese Überprüfung.
Ja, um zu entscheiden, ist es eine reale Angst oder ist es eine, die geglaubt oder angenommen ist? Du wirst es überprüfen dürfen. Und wenn du es im Moment nicht machst, weil jetzt gerade Flucht sinnvoller ist, ist es sehr sinnig, im Nachgang zu machen.
Damit es sich dann konditioniert und ich in im also das verstehe ich, dass das sinnvoll ist, das im Nachgang zu machen, um es dann irgendwann sofort im Anschluss zu machen, wenn ich es wahrnehme, oder um mich darin zu trainieren, kurz innezuhalten und die Angst zu überprüfen?
Na, der erste Ansatz, diese reale Überprüfung, hat ja damit zu tun, dass ich eine Informationsverarbeitung mache. Also ich gucke, was kommt da, woher habe ich das, ist das meins, ist das nicht meins, was auch immer. Damit kann ich irgendwann auch weitergehen und muss diese Kontrolle ja nicht machen, sondern kann sie weglassen. Und das andere ist aber, wir haben ja auch eine erlernte Art von Hilflosigkeit, die zu Angst führt, weil uns unterstellt wird, dass wir nicht kompetent genug sind und uns ein Kontrollverlust schon ereilt hat, weil jemand zu uns gesagt hat, das kannst du nicht oder das gelingt dir nicht oder das, da bist du fremd oder das ist, weiß ich, da bist du dann ganz allein. Das ist eine Vorwegnahme von Gefahr, pass auf, dann könnte das und das passieren. Das heißt, wir haben an der Stelle ja auch gelernt, eine Form von Hilflosigkeit anzuerkennen, ohne zu gucken, ob das stimmt.
Und gleichzeitig finde ich, haben wir eine Welt aktuell, die so komplex geworden ist, dass viele Entscheidungen vorab gar nicht gut zu überlegen sind. Und erst beim Gehen dann eine Sinnhaftigkeit oder eben eine mangelnde Sinnhaftigkeit offenbaren. Und also da finde ich, da fehlt mir eine Idee zu, wo kommt da die Angstfreiheit her? Also wo kommt man da an einen Punkt, wo ein Vertrauen entsteht?
Na, ich würde unterscheiden zwischen einem Vertrauen zu mir und einem Vertrauen nach außen. Das ist der allererste Punkt, wo ich sage, ich würde nicht global über Vertrauen sprechen, sondern ich würde gucken, habe ich Selbstvertrauen, traue ich mir und meinen Kompetenzen und traue ich auch mir und den Kompetenzen, die ich nicht habe und weiß darum und kann abwägen, auf welches Abenteuer ich mich einlasse. Oder wo ich Unterstützung im Außen brauche. Das heißt, diese Idee dieser komplexer werdenden Welt und so wie du sie hast, die ist für mich nicht zwingend eine, die mit Angst zu tun hat, sondern mir wird ja suggeriert die ganze Zeit, dass ich in dieser Welt ein hilfloses Wesen bin und andere die Macht haben. Und das ist ja der erste Moment, den ich überprüfen könnte, ob das stimmt. Weil es gibt Situationen, in denen wir die Macht hätten und sie nicht nehmen. Also wir wollen teilweise auch diese Verantwortung nicht haben, sondern ergeben uns hilflos, wie gesagt, in dieser komplexen Welt und jammern lieber über die komplexe Welt als in den Gestaltungsräumen, wo wir sie haben. Und ich finde, es gibt sehr viele noch, sie zu nutzen. Aber Jammern schafft ein viel größeres Bündnis zurzeit, weil es viel mehr Leute gibt, die jammern, als Leute, die sagen, naja, herausfordernden Zeiten, lasst mal anfangen.
Da kann ich mitgehen, grundsätzlich Ulrike, wobei ich schon auch bei der Katja bin. Und das ist so mein persönliches Thema in dieser tatsächlich aktuell sehr dynamischen Welt. Man hat ja irgendwo immer gewisse Referenzpunkte oder vielleicht Erfahrungswerte, an denen man abgleicht, die aktuell vielleicht schon sehr stark durcheinander gewürfelt werden. Und da kann ich auch gut mitgehen, weil mir das tatsächlich in manchen Situationen auch so geht. Das ist auch okay, da ist jetzt eine Referenz, die ich hatte, nicht mehr so da. Ich kann damit umgehen, wenn ich bei mir bleibe und finde eine Lösung, aber die zu entwickeln dauert zum einen wesentlich länger und erfordert unter Umständen auch ein wesentlich komplexeres Herangehen, um wirklich zu einer Lösung zu kommen. Hat vielleicht auch was mit Kontrolle oder Prüfung zu tun, weiß ich jetzt nicht. Aber dieses starke Verschieben von Referenzpunkten oder Erfahrungspunkten ist auch ein Thema, was mich umtreibt.
Und gleichzeitig, Daniel, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, ob das so stimmt. Weil unsere eigenen Referenzpunkte haben sich bei, würde ich sagen, den sechs, die wir heute sind, so gut wie nicht verschoben. Also wir haben äußere Referenzpunkte in den politischen Landschaften, in den ökonomischen Landschaften im Außen. Und gleichzeitig ist jede und jeder von uns noch in einer wirklich komfortablen Situation.
Also dieser Satz, habe ich die Kompetenzen, ein Vorhaben umzusetzen, das einzuschätzen. Das hilft dann zu Klarheit. Und dann ist dann der kurze Trauerprozess, ja, Murks habe ich nicht. Und dann könnte man da loslassen.
Naja, oder ich gestehe mir ein, na gut, ich werde das nicht alleine schaffen, ich werde also Verbündete suchen dürfen. Das wiederum wird Lebenszeit, Lebensqualität kosten. Ist einfach so. Ja, Umstürze brauchen ein großes zeitliches Management und hat auch immer eine Auswirkung auf die private, persönliche Biografie letztendlich. Und das ist aber etwas, wo ich sage, das wählen wir ja häufig ab, weil unsere äußeren Bezugspunkte noch nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, also jetzt reicht's, jetzt gehen wir los. Es ist nach wie vor zu komfortabel.
Ja.
Und deswegen mag ich diese Diskussion nicht, weil das ist in dem Fall für mich eine Diskussion, weil wir selber gerade an diesem Punkt für uns nicht fair sind zu sagen, noch ist meine Komfortzone so groß, dass ich sagen kann, ich kann damit immer noch mitgehen. Ich merke die Veränderung, ich meine, die merke ich auch. Gehe ich gerade irgendwie in irgendeine Richtung los? Nein. Kann ich ganz klar sagen. Kann aber für mich auch sagen, also eine so eine Weltenrevolution wie bis 89 und drüber hinaus reicht mir in meinem Leben. Ich finde, das ist auch eine faire Situation, zu sagen, ich weiß, was das gekostet hat. Wir hätten wieder die Option. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, was zu tun ist. Und gleichzeitig merke ich, meine Grundsituation in meiner Beeinträchtigung, selbst in den Corona-Zeiten, war mit den Schlupflöchern, die wir hatten, nicht so groß, dass ich bereit war, in irgendwelche Veränderungsprozesse einzutreten. Und das erlaube ich mir. Also ich möchte das nur fair aussprechen. Also ich will nicht sagen, dass sie die Veränderung in dieser Welt, in diesem Europa, in diesem Deutschland, in den Ungleichgewichten nicht wahrnehme. Und gleichzeitig merke ich, ich wäge auch meine eigene Lebens, wie soll ich sagen, ab. Also ich wäge ab, womit ich mich beschäftige, was ich tue, und wo ich letztendlich bereit bin, mich zu engagieren und einzusetzen.
Ich war gedanklich im privat-beruflichen Umfeld, nicht im politischen, und kann alle, also das, was du sagst, unterstreichen. Also das
Und
stimme
das würde ich glaube, das ist, ob wir jetzt im politischen gucken, ob wir im privaten gucken, ob wir im beruflichen Kontext gucken. Wir haben in unserem Deutschland eine sehr hohe Komfortzone. Bei allem,
absolut.
was sich verändert und bewegt, würde ich sagen, es ist immer noch extrem komfortabel. Wenn ich so in die Welt gucke, kann ich sagen, naja, ich finde es hier immer noch wirklich, Mitteleuropa, kann ich sagen, immer noch sehr anheimelig. Ja, und ich würde auch die Schweiz noch, weil wir ja Felix aus der Schweiz dabei haben. Ich will jetzt nicht sagen, das ist nur in Deutschland so, sondern ich glaube, das ist in der Schweiz ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben nur Luxusprobleme.
Und ich sehe ein, dass es Probleme gibt, aber ich glaube eben, dass wir gut daran tun, hinzugucken und gleichzeitig in uns mit Hoffnung, mit Licht, mit Stärke im Vollbesitz dessen sind, ja, es gibt Verschiebungen und es gibt Ungerechtigkeiten und gleichzeitig zu gucken, okay, was tun wir? An diese Angst, die uns immer wieder suggeriert wird, um alle möglichen Ideen, egal ob jetzt im Wohlstand, in der politischen Gesinnung, in familiären Zerwürfnissen, was auch immer. Ich glaube, dass wir immer wieder eine Chance haben, für uns neu zu gucken, wenn wir die Räume ausloten und hingucken. Und nicht, weil wir Sorge haben, dass wir irgendwas verlieren, schon mit Scheuklappen rumlaufen. Und Angst, glaube ich, ist eine gute Überprüfung, wo ich stehe. Und wenn jemand zu mir sagt, habe ich heute gerade erlebt in einem Beratungsgespräch, ich möchte mich nicht trennen, weil ich habe Angst, hinterher allein zu sein, dann ist es erstmal ein Abwägen zwischen unterschiedlichen Zuständen. Und wenn die Angst größer ist vor dem Alleinsein und derjenige dann sagt, okay, dann nehme ich diese Beziehung, so wie sie ist, in Kauf, dann ist es eine Option. Ich habe heute noch ein Beratungsgespräch gehabt, da sagt die Frau, das kann ja so nie weitergehen, ich trenne mich jetzt und ich nehme das, was ich wirtschaftlich mit ihm erwirtschaftet habe und sage, okay, und jetzt gucke ich, ich habe zwar Sorge, Angst und alles und es macht mir schlaflose Nächte, aber ich gehe jetzt los. Und ich glaube, das sind alle unterschiedliche Facetten von Menschen, die aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen. Und egal, ob sie verharren, weil ja auch das Verharren eine aktive Handlung ist, oder losgehen, es ist immer, wenn ich Ortskenntnis habe und weiß, was ist das, wovor ich Sorge habe, dann kann ich mich verorten und dann kann ich da mit einem ganz persönlichen Umgang finden, auch meinetwegen eine Strategie, damit umzugehen. Weil diese, es gibt, glaube ich, diese global, ich habe Angst und dann ist nur Starre, ist nicht, sondern ich glaube, ich brauche zuallererst Ortskenntnis, was ist A, die größte Angst, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, woher weiß ich eigentlich, dass das Schlimmste ist, was passieren kann. Da kommt meistens bei ganz vielen Leuten, oh, das weiß ich gar nicht, ja, okay. Und dann einfach zu gucken, dass Angst auch ein Gemeinschaftsgenerator ist, weil wir können sofort über Angst reden. Ja, ihr könnt sofort, also als wir angefangen haben, konntet ihr sofort Symptome von Angst benennen. Das hätten wir höchstwahrscheinlich noch viel länger machen können, ohne dass uns, dass wir was gedoppelt hätten. Und gleichzeitig glaube ich, man kann über diese Angst viel sprechen, man kann sich damit selber viel Zeit ans Bein binden. Und ich glaube, dass es ein Hilfskonstrukt unserer Psyche ist, um ein sauberes Argument zu haben, zu sagen, ich bleib da mal.
So ein Trick vom Ego oder vom Mind, wie man manchmal sagen.
Ich würde sagen, ein Trick. Ich glaube, es gibt dann unterschiedliche, weil es gibt ja auch den Körpertrick, der dann. Ja, und es gibt aber auch schaurig schön und das ist genau die gleiche Symptomatik und man weiß noch gar nicht, ist es Angst davor, weil es so schön ist und das Schöne ist gleich wieder weg? Oder ist es wirklich Angst vor irgendwas, was gefährlich sein sollte? Oder ist es ein antrainiertes Innehalten, weil Angst natürlich auch Pause erzeugt? Ja, Katja, da war der Plumps zu hören. Ja, und ich glaube, wir unterhalten uns in unserer Art, in den Gruppen, in denen wir unterwegs sind, lieber über Ängste, als wenn ich jetzt eine Runde machen würde. Na, was war denn dein größtes Ding die letzten 12 Monate, das größte Ding in deinem Leben, was du gewuppt hast, wo du richtig stolz bist, wo du glücklich bist, was du total gerne erzählst? Da mal sofort verstummen hier in der Runde. Ja, guck dir Sandra an, weißt du schon Bescheid. Die fängt schon an, hoffentlich fragt sie nicht mich. Ja, das ist so, ja, ich würde keinen fragen, weil es uns so alle so eint. Es ist so schwer zu sagen, was unser größtes Ding war.
Größe ist halt schwierig, finde ich. Also das eine jetzt rauszuwählen, ist schwierig, finde
Weil
ich.
du so viele im Angebot hast?
Ja, ich hätte mehrere.
Das ist schön, Katja. Das unterscheidet dich, aber wir haben ja gelernt, Katja hat öfter auch kreative Ideen, was sie gut findet. Ja, das glaube ich ist so wichtig zu verstehen. Also sich klar zu machen über Angst, haben wir früher mit Scham nur gesprochen. Inzwischen können wir das souverän sagen. Also ja, also ich kenne Gespräche, wo Leute sagen, ich verstumme, ich will das nicht, aber ich verstumme immer wieder. Was ist denn das? Und dabei ist die Entscheidung, nicht zu ergründen, sondern einfach es anders zu machen, viel schneller als diese Tiefseetauchung. Was haben wir denn hier? Ja, sondern und ich glaube, das ist ein Thema. Also wir halten uns auch gerne an der Angst auf.
Mir gefällt es bewusst Pause machen, statt aus der Angst heraus.
Und aus der Angst heraus verstummen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist leicht zu lösen, indem ich mich äußere und aus der Verstummung heraustrete.
Ja, und nicht ewig überlege, wenn ich merke, ich verstumme, dann habe ich doch auch die Möglichkeit zu sagen, das mag ich nicht, das weiß ich jetzt, ich probiere mal einen anderen Weg heute. Dann verstumme ich nicht und handle und dann kann ich ja danach in dieser Art des Informationsnetzwerkes gucken, warum verstumme ich oder warum bin ich früher verstummt, wie ist es jetzt anders gelaufen? Also genau diese Reflexion kann ich tun und damit natürlich auch überprüfen, wo war denn mein Unwohlsein? Weil das Grundgefühl, das kennen wir, macht uns eng und gleichzeitig ist damit natürlich auch mehr beisammen. Das ist einfach so. Ja, also diese Enge hat auch einen Schutzcharakter, aber wir wissen nicht, was wir schützen. Und ob das schützenswürdig ist. Also, dass jeder von uns sich schützt, alles gut. Aber manchmal ist dieser Schutz auch aus der Sozialisation kommend und jetzt ist gar keine Gefahr mehr. Also wir reden ja hier sehr, sehr offen miteinander.
Also wenn ich da zu mir gucke, und ich mich beim Verstummen ertappe, ist es dann die Möglichkeit, mich zu fragen, also erstmal das zu äußern, entweder oder kurz zu reflektieren, woher kommt die Verstummung,
Nee, nicht reflektieren,
sondern
sondern sofort sprechen. Wenn ich bemerke, ich verstumme, dann kurz zu sagen, habe ich da Lust drauf, habe ich Licht? Nein, habe ich keine, los. Und dann später, dann nachdem das Ganze, ich habe mich geäußert, bin nicht verstummt, habe ich ja ein Ergebnis.
ja.
Ich habe ein Ergebnis im Außen und ich habe ein Ergebnis im Innen. Und das lasse ich Revue passieren. Und damit wird meine Entscheidungsfreiheit größer, weil ich es ausprobiert habe und damit Zugriff habe auf meine eigenen Reaktionen und die Reaktion im Außen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn euch unser heutiger Podcast gefallen hat. Wenn ihr selber ein Thema mit einbringen möchtet, dürft und könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt euren Wunsch über die Website an uns kommunizieren. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unsere Arbeit durch Spenden unterstützt. Möglichkeiten, zum Beispiel via PayPal oder andere Möglichkeiten, findet ihr auch auf der Webseite angegeben. In diesem Sinne, bis bald.
Macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus. Tanz aus der Reihe, tanz dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich. Zeig, wer du bist. Sei nicht sauber, sei kreativ. Feier dein Leben und das, was du bist.